Wenn jemand zum Glauben, zum Vertrauen an diesen Jesus Christus kommt, dann darf er das erleben, das ist ein Neuanfang, eine neue Schöpfung, da wird man ein neuer Mensch. Aber es gibt so ganz viele Anfänge. Also manchmal beobachte ich das so, sind Kinder am Spielplatz, spielen friedlich miteinander und auf einmal kommt es da zum Streit. Der hat mir an den Haaren gezogen, der hat Sand auf meinen Kopf geworfen, der hat mich gebissen. Und dann werden manchmal die Eltern aktiv und wenn sie ganz viel Geduld haben, dann fragen sie mal die Kinder, wer hat denn angefangen? Denn dort am Anfang, nur dort am Anfang, da ist ein Streit, da ist ein Konflikt wirklich an der Wurzel zu packen. Man muss ganz an den Anfang gehen. Der Anfang, der ist ganz wichtig, der ist ganz vehement wichtig. Wenn wir an die Anfänge zurückgehen, dann sehen wir klarer. Da stoßen wir vielleicht auf Gefühle, auf Empfindungen, Absichten. Da sehen wir zurück auf das, was die Grundlage für alles ist. Auch in Beziehungen ist das ja ganz wichtig, da ist der Anfang ganz wichtig. Und ganz viele Paare, die haben so einen Tag, wo sie ganz bewusst daran denken, wie ihre Beziehung begonnen hat, wo ihre Beziehung ihren Anfang genommen hat. Und ich glaube, das spüren auch Kinder. Ich habe auch ganz oft früher meine Eltern gefragt, sag mal, wie war denn bei euch der Anfang? Wie habt ihr euch kennengelernt? Und wenn ich ein Ehejubiläum habe, dann frage ich auch genau das. Wie war denn der Anfang eurer Liebe? Wie ist denn das zustande gekommen, dass ihr jetzt 25, 50, 60 Jahre lang verheiratet seid, als Mann und Frau füreinander da seid? Der Predigttext, der heute für diesen Sonntag vorgeschlagen ist, ihr seht, ich habe hier das Bändelchen eingelegt, das ist ganz weit hier am Anfang. Ja? Wir gehen heute mal ganz an den Anfang der Bibel, wir gehen sozusagen an den Anfang der Menschheit, wir gehen an den Anfang der Liebesgeschichte Gottes mit uns, seinen geliebten Menschen. Ich lese aus dem ersten Buch Mose im zweiten Kapitel. Dies ist die Geschichte der Entstehung von Himmel und Erde. So hat Gott sie geschaffen. Als Gott der Herr Erde und Himmel machte, gab es zunächst noch kein Gras und keinen Busch in der Steppe, denn Gott hatte es noch nicht regnen lassen. Es war auch noch niemand da, der das Land bearbeiten konnte. Nur aus der Erde stieg Wasser und tränkte den Boden. Da nahm Gott der Herr Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Dann legte Gott im Osten in der Landschaft Eden einen Garten an. Er ließ aus der Erde alle Arten von Bäumen wachsen. Es waren prächtige und ihre Früchte schmeckten gut. Dorthin brachte Gott den Menschen, den er gemacht hatte. In der Mitte des Gartens wuchsen zwei besondere Bäume, der Baum des Lebens, dessen Früchte Unsterblichkeit schenken, und der Baum der Erkenntnis, dessen Früchte das Wissen verleihen, was für den Menschen gut und was für ihn schlecht ist. In Eden entspringt ein Strom. Er bewässert den Garten und teilt sich dann in vier Ströme. Der erste heißt Pishon, der fließt rund um das Land Havila, wo es Gold gibt. Das Gold dieses Landes ist ganz rein. Außerdem gibt es dort kostbares Harz und Edelstein Karniol. Der zweite Strom heißt Gion, der fließt rund um das Land Kusch. Der dritte Strom, der Tigris, fließt östlich von Asur. Der vierte Strom ist der Euphrat. Gott, der Herr, brachte also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu beschützen. Ich behaupte, um den Anfang wissen, das bedeutet um Gott wissen. Der Anfang, der ist ganz wichtig. Und ich finde es komisch, wenn man diesen Text liest. Man kann über diesen Text so schnell in Diskussionen hineingeraten. Da sind manche ganz kritischen Naturwissenschaftler, die sagen einem dann gleich, nee, so kann das nicht gewesen sein, hat sich alles entwickelt, der Mensch stammt vom Affen ab, und haben dafür dann natürlich die besten Thesen bereit. So fertige Gestalten im Garten Eden, die kann es nicht gegeben haben. Und außerdem würden sie sagen, gibt es noch andere Religionen, und die erzählen ja alle so ganz ähnlich, wie die Welt ihren Anfang genommen hat. Dann hören wir manchmal christliche Wissenschaftler dagegenhalten. Nee, sagen sie, worum es geht, das ist die Frage, ob Gott das Ganze ins Rollen gebracht hat. Also muss ja einer die erste Kugel angestoßen haben, so der erste Grund muss ja in diesem Gott liegen. Aber heute Morgen möchte ich euch einladen, dass wir heute Morgen zusammen einfach auf diesen alten Text hören, dass wir den Inhalt dieser Worte heute Morgen einfach mal auf uns wirken lassen. Weil ich glaube, schon in diesen Worten ganz am Anfang der Bibel, da steckt eine Liebeserklärung. Da steckt die Liebeserklärung Gottes an uns. Und wir können sagen, was uns dieser Text sagen will, ist, wir sind Geliebte und wir sind von Anfang an Geliebte, von Anfang an geliebte Geschöpfe unseres Gottes. Es ist, als wenn manchmal Erwachsene sich an die Kindheit erinnern. Wenn sie sich daran erinnern, wie das damals in der Kindheit gewesen ist, an Mutter und Vater. Die spüren dann manchmal noch immer diesen fernen, leisen Hauch der Liebe, spüren die Fürsorge, die sie schon damals ganz am Anfang, als sie noch Kinder waren, die sie von ihren Eltern empfangen haben. Am Anfang, da sollen wir Menschen das spüren, worum es geht. Sollen spüren, was wichtig ist. Sollen spüren, was zugrunde liegt. Und ich glaube, ein ganz wichtiges, bedeutungsvolles Wissen liegt in diesen Anfängen. Stellt euch das mal vor. Da versuchen sich Menschen an den Beginn, den Anfang ihrer Liebe zu erinnern und kommen dann vielleicht darüber im Streit, ja, welche Kleidung damals getragen wurde. Macht ja irgendwie keinen Sinn. Würden wir uns darüber ärgern? Ist das ein angemessener Umgang mit den Erinnerungen am Anfang? Der Schöpfungsbericht, der zweite Schöpfungsbericht, um genau zu sein, der beschreibt, wie Gott sich den Menschen aus Lehm formt, also wie er selber Hand anlegt an seine Schöpfung, wie er dem Menschen ganz liebevoll Gestalt gibt, wie er ihn schön findet, wie er ihm den Lebensatem, den Odem durch die Nase einbläst, damit der Mensch zum lebendigen Wesen wird. Jeder Mensch, der hat etwas Göttliches in sich, nämlich diesen Lebensatem des lebendigen Gottes. Der Mensch, der ist ein Kunstwerk Gottes. Ihr seid Kunstwerke Gottes. Ihr vor YouTube, ihr seid auch Kunstwerke Gottes. Jeder Mensch ist ein Kunstwerk Gottes und vollkommen egal, ob er alt, ob er jung ist, ob er behindert ist oder ob er krank ist. Ein Leben lang ist der Mensch ein Kunstwerk seines Schöpfers, ein Kunstwerk des lebendigen Gottes, in das er selbst seinen Lebensatem eingehaucht hat. Und dann hören wir heute Morgen hier im Text aus dem ersten Buch Mose, der Mensch, der lebt im Paradies. Also soll ja heißen, der lebt in die Gemeinschaft mit seinem Schöpfer, in einer untrennbaren Gemeinschaft mit seinem Schöpfer. Die leben in einer Beziehung zueinander. Und wenn man so auf den Text hört, da ist auch ganz viel Wunderbares dabei. Ganz viel Geheimnisvolles steckt in diesem Text drin. Der Nebel, der aus der unbewachsenen Erde aufsteigt, der alles verhüllt. Er feuchtet die Erde und dann beginnt es zu sprießen und zu blühen. Wie sehr würden wir uns das vielleicht auch gerade wünschen, in dieser langen, trockenen Zeit wieder etwas Regen, damit wieder mehr grünen kann. So wie der Mensch es damals erfahren konnte, wenn er gesehen hat, wenn Regen in der Wüste fällt, dass dann auf einmal über Nacht diese Wüste anfangen kann zu blühen und Leben hervorzubringen. Wichtig ist, dass wir im Erinnern an den Anfang wissen, dass Gott uns ein Bild des Paradieses in die Erinnerung gibt. Und aus diesem Bild des Paradieses, da kommen wir her, wenn wir darin unseren Anfang spüren dürfen. Die Gewissheit, die wir daran spüren, das ist die Gewissheit, dass es Gott gibt, dass er für uns da ist, dass der lebendige Gott am Anfang steht und dass diese Beziehung, die er da mit seinen Geschöpfen im Paradies gelebt hat, dass diese Beziehung immer noch sein Wunsch, sein Traum ist, dass er diese Beziehung auch mit uns leben will, heute im Jahr 2020, jenseits von Eden. Solche Erinnerungen an den Anfang, aber die sind oft nicht ohne Schmerz. Wer sich an Anfänge erinnert, der spürt auch manchmal so einen gewissen Abstand zu diesen Anfängen. Vielleicht kennt ihr das selber. Wenn man sich mal so dran erinnert, wie war es denn in der Kindheit? Wie war es denn damals, als der Weihnachtsbaum im Wohnzimmer stand? Als man den Geruch von Plätzchen vielleicht in der Nase hatte? Wie war das damals, dass er mit der ganzen Familie noch zusammen sein konnte? Wie war das damals? Und dann merken wir, die Zeit verändert sich und das verändert auch uns. Manche sind traurig, wenn sie solche Erinnerungen an den Anfang haben. Wie viel Abstand ist jetzt dazwischen gekommen? In Beziehungen ist das auch manchmal so, wenn zu viel Zeit zum Anfang ist, da kommt vieles dazwischen, was Wehmut hervorruft. Da kommt so ein Alltag manchmal dazwischen, so ein Trotz, so eine Unachtsamkeit. Und oft kommt da auch Streit mit hinein. Geht es uns Erwachsenen nicht manchmal auch so, dass wir die Anfänge so vollkommen finden und dann das Gefühl haben, so wie wir jetzt sind, wir sind auch irgendwie aus dem Paradies vertriebene Menschen? Denn so schön, so heil ist die Welt ja nicht. Krieg, Grausamkeit, Streit, Bosheit, angefüllt bis an den Rand in dieser Welt, da kommt alles vor. Aber an den Anfang erinnern, liebe Gemeinde, das bedeutet sich an Gott erinnern. Bloß nicht so tief an sich herankommen lassen. Da darf man gar nicht drüber nachdenken. So gehen manche auch damit um. Manchmal richten wir uns auch in unserer kalten Welt ein und denken uns, bloß nicht zu warm werden, weil sonst könnten wir enttäuscht werden oder verletzt werden. Sich an den Anfang erinnern, bedeutet sich daran zu erinnern, wie es eigentlich gemeint war. Sich nicht abfinden, sondern lieben. Auch gegen die Kälte anlieben. Wer sich an den Anfang erinnert, der erinnert sich an Gott. Und aus dem Anfang leben, das heißt mit Gott leben. Der zweite Schöpfungsbericht, die Worte aus dem ersten Buch Mose, die ich euch als Predigttext vorgelesen habe, ich finde, die haben eine schöne Pointe. Auf die möchte ich euch gerne aufmerksam machen. Wo liegt denn das Paradies? Habt ihr aufgepasst? Weil mitten in unserem Bibeltext, da gibt es eine ganz detaillierte Beschreibung, wo dieses Paradies liegt. Da werden Flüsse genannt. Zwei von diesen Flüssen, den Euphrat und den Tigris, die kennen wir bis heute. Diese beiden Ströme umfließen das älteste Kulturland im Nahen Osten, das Zweistromland. Aber dann wird uns hier von zwei weiteren Flüssen berichtet. Pishon und Gihon. Es gab immer wieder Spekulationen, ob das vielleicht die alten Namen von Flüssen wie dem Nil und dem Ganges sein könnten. Aber das waren alles nur nicht beweisbare Spekulationen. Und wir sollten uns nie mit Spekulationen zufrieden geben. Das Paradies, und das, glaube ich, soll die Aussage des Textes sein, das Paradies, das liegt genau neben unserer Welt. Das Paradies, das liegt sozusagen direkt neben dir, das liegt neben mir, das liegt neben Russland und der Ukraine, das liegt neben Syrien und der Insel Lesbos, das liegt neben Frankfurt und sogar neben Offenbach, das liegt neben Obertshausen und das liegt neben Hausen. Das Paradies, das ist ganz nah, ist uns ganz nah, das grenzt an unsere Welt an. Und liebe Gemeinde, wer mit dem Anfang, mit der Erinnerung an das Paradies der Kindheit, dem Anfang der Liebe lebt, der hat daraus Kraft. Weil der kommt damit einen neuen Blick, der bekommt eine neue Perspektive. Die Erinnerung weckt besondere Kräfte in uns. Sie ist ein Rückblick in das Paradies hinein. Und genau das heißt es. Gott hat die Schöpfung nicht ein für allemal zu Ende gebracht. Der will auch heute noch schöpferisch aktiv sein, setzt Neuanfänge. Das Paradies, das ist nebenan, neben dir, das ist neben mir. Und dieses Paradies, das beginnt in deinem Leben Wirklichkeit zu werden, wenn du seinem Schöpfer zu vertrauen beginnst. Das beginnt Wirklichkeit zu werden, wenn du dem menschgewordenen Wort Gottes, durch das er alles ins Dasein gerufen hat, wenn du diesem menschgewordenen Wort, wenn du Jesus Christus vertrauen kannst. Sein Kreuz, wo wir eben unsere Sorgen, unseren Müll hingeworfen haben, weil er uns das abnehmen will, sein Kreuz, das ist der Ort, da wird das Paradies geerdet, das wird in unsere Wirklichkeit hineingeerdet. Das ganze Kirchenjahr auch am, was war es, der 19. Sonntag nach Lockdown? 19., ja? Das ganze Kirchenjahr, egal ob wir die alte Zählung oder die neue nehmen, das ganze Kirchenjahr, da stellt uns Jesus Christus vor Augen. Immer wenn wir auf sein Wort hören, lesen wir von Jesus Christus. Jesus will uns die Kraftquellen dieser Erinnerung immer wieder auftun. Und dann gibt es das höchste aller Feste, Ostern. An Ostern, da kommen wir zusammen, da feiern wir, dass Jesus den Tod besiegt hat, dass er auferstanden ist, dass der Karfreitag, dass die Dunkelheit, dass sein Sterben am Kreuz, dass das nicht das letzte Wort gewesen ist, sondern dass Christus lebendig ist, dass er am Kreuz die Beziehung, die zerstörte Beziehung wiederhergestellt hat und dass dieses Kreuz das Paradies zu uns auf die Erde herunterbringt. In vielen Gemeinden, da hat sich wieder eingebürgert, in vielen evangelischen Gemeinden, am Ostersonntag ganz früh vor Sonnenaufgang eine Osternacht zu feiern. Und ein Teil dieser Osternacht ist, dass man Texte aus dem Alten Testament hört. Nichts ist Zufall. Gott hatte seine Propheten über die Jahrhunderte hinweg angekündigt, was später in Bethlehem in Galiläa und auf dem Hügel Golgatha vor den Toren Jerusalems, was sich da ereignen soll. Das Alte Testament, die jüdische Bibel und das Neue Testament, die machen nur in ihrer Gesamtheit einen Sinn. Wir können nicht Christen sein und das Alte Testament abwerten. Zusammen ist beides Gottes unfehlbares Wort. Und wenn man Ostern feiert, traditionell ist die erste Lesung an Ostern die Schöpfungsgeschichte. Weil wer verstehen will, wer Jesus Christus ist, wer verstehen will, was sein Leiden, was sein Sterben, was sein Auferstehen bedeutet, Wer das wirklich verstehen will, welche Bedeutung das hat, welche weltverändernde Bedeutung das hat, der muss bis an den Anfang zurückgehen. Der muss ganz an den Anfang zurückgehen. Der muss bis dahin zurückgehen, wo die Erde noch wüst und leer ist. Weil Christus, der versöhnt auch die Menschen der Vergangenheit. Der versöhnt auch die Menschen des Anfangs mit Gott. Der lädt auch deren Schuld auf sich. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. So werden wir es nachher draußen im Glaubensbekenntnis bekennen. Jesus Christus, der spricht uns mit seinem Leben die Liebe und die Wirklichkeit Gottes zu. Mit seinem Leben, da spricht er uns die Wirklichkeit des Paradieses zu. Glaube, Liebe, Hoffnung. Und Jesus, der sagt selber, als man ihn mal gefragt hat, wann kommt denn das Reich Gottes? Da antwortet er, denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das hat er damals zu seinen Jüngern gesagt. Und das sagt er heute zu uns. Das sagt er zu dir. Das Reich Gottes, das ist mitten unter euch. Das Paradies, das ist ganz nah. Das grenzt an. Das ist am Kreuz geerdet worden. Weil Jesus, der hat dieses Paradies zurückgebracht. Er hat es zu uns gebracht. Mitten hinein in unser Leben. Mitten hinein in das Leben von der gefallenen und dunklen Welt. Mit der Erinnerung an den Anfang leben. Das heißt, mit Gott leben. Lasst uns behutsam umgehen mit dieser heiligen Erinnerung. Und lasst uns vor allem auch schon auf diesen ersten Seiten der Bibel das Evangelium entdecken. Lasst uns die frohe Botschaft entdecken. Lasst uns Jesus Christus entdecken. Denn von ihm, da gibt die ganze Bibel Zeugnis. Gott steht am Anfang und er steht am Ende. Und er will reinkommen in unser Leben. Herr Sushi, heute will er dir das ganz persönlich zusagen. Durch das Wasser und durch sein Wort. Der Anfang ist gesegnet, da steht Christus. Du hast ihn angenommen, wird auch das Ende gesegnet sein. Weil Christus, der lässt uns nicht allein und der verspricht, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Amen. Und der Friede Gottes, der viel höher ist als all unsere Vernunft, unser Denken und unser Begreifen, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.